Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde am 29. Mai 1917 in Brookline, Massachusetts, geboren. Mein Name war John Fitzgerald Kennedy, doch in meiner Familie nannte man mich Jack. Ich kam nicht in eine gewöhnliche Familie zur Welt. Die Kennedys waren reich, ehrgeizig, katholisch, politisch gut vernetzt und fest davon überzeugt, dass Erfolg kein Zufall sein durfte. Wer in dieses Haus geboren wurde, bekam Liebe, Förderung und Druck zugleich. Mein Vater war Joseph P. Kennedy. Er war Geschäftsmann, Investor, später Diplomat, ein Mann mit scharfem Verstand und noch schärferem Willen. Er glaubte an Wettbewerb, Sieg und Aufstieg. In seiner Welt zählte nicht, ob man teilnahm. Es zählte, ob man gewann. Meine Mutter, Rose Fitzgerald Kennedy, stammte ebenfalls aus einer politischen Familie. Ihr Vater, John Faysham Fitzgerald, war Bürgermeister von Boston gewesen. Von ihr kamen Disziplin, katholischer Glaube, Pflichtgefühl und das Bewusstsein, dass unsere Familie immer beobachtet wurde. Ich war das zweite von 9 Kindern. Mein älterer Bruder, Joseph Junior, stand früh im Mittelpunkt. Er war stark, gesund, selbstbewusst und für meinen Vater der natürliche Träger großer Hoffnungen. Ich dagegen war oft krank. Schon als Kind hatte ich Magenprobleme, Infekte, Schwächeanfälle und viele Beschwerden, die mich immer wieder aus dem normalen Leben herausrissen. Nach außen lernte ich, charmant und leicht zu wirken. Innerlich kannte ich früh das Gefühl, dass der Körper nicht zuverlässig gehorcht. Unsere Kindheit war privilegiert, aber nicht weich. Wir lebten in schönen Häusern, hatten gute Schulen, Reisen und Möglichkeiten, von denen viele andere nur träumen konnten. Aber bei uns wurde ständig verglichen. Wer war schneller? Wer war klüger? Wer gewann beim Sport? Wer bekam bessere Noten? Wer zeigte Schwäche? Mein Vater verwandelte fast alles in einen Wettkampf. Das konnte antreiben, aber auch verletzen. In unserer Familie lernte man früh, dass Zuneigung oft mit Leistung verbunden war. Als katholische irischstämmige Familie standen wir in Amerika zugleich, innen und außen. Wir waren reich, aber nicht Teil der alten protestantischen Elite. Wir gehörten dazu und doch nicht ganz. Diese Spannung prägte mich. Ich sah, dass Macht nicht nur aus Geld besteht, sie entsteht auch aus Herkunft, Netzwerken, Auftreten und der Fähigkeit, Vorurteile zu überwinden, ohne sie offen zu zeigen. Ich war kein perfektes Kind. Ich war neugierig, manchmal unzuverlässig, gern spöttisch, oft abgelenkt. Doch ich beobachtete genau. Ich sah, wie mein Vater Räume beherrschte. Ich sah, wie meine Mutter Haltung bewahrte. Ich sah, wie mein Bruder Joe Erwartungen auf sich zog, die größer waren als er selbst. Und ich spürte, dass mein eigener Weg nicht von Anfang an für die Politik bestimmt schien. Noch wusste niemand, dass ich eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. In Brookline begann nur das Leben eines kränklichen Jungen aus einer mächtigen Familie. Aber schon dort entstanden die Gegensätze, die mich später begleiteten. Glanz und Schmerz, Leichtigkeit und Ehrgeiz, Nähe und Konkurrenz, Privileg und Unsicherheit. Ich lernte früh zu lächeln, auch wenn etwas wehtat. Und vielleicht war genau das eine meiner ersten politischen Fähigkeiten. Meine Jugend war ein ständiger Widerspruch. Nach außen gehörte ich zu einer Familie, der scheinbar alles offen stand. Wir hatten Geld, Einfluss, Häuser, Reisen und Zugang zu den besten Schulen. Doch mein Körper erinnerte mich immer wieder daran, dass Reichtum nicht vor Schwäche schützt. Ich war oft krank, fehlte im Unterricht, lag im Bett, wurde untersucht, behandelt und vertröstet. Andere sahen einen Kennedy. Ich spürte einen Körper, der mir nicht immer gehorchte. Diese Krankheiten wurden zu einem Teil meines Lebens, auch wenn ich später lernte, sie zu verbergen. Ich hatte Magenprobleme, Rückenbeschwerden, Erschöpfungszustände und Infektionen. Immer wieder gab es Phasen, in denen ich schwächer war, als ich wirken wollte. In meiner Familie war Schwäche jedoch kein Zustand, den man offen ausstellte. Man machte weiter, man lächelte. Man nahm am Wettbewerb teil, auch wenn man innerlich kaum Kraft hatte. Mein älterer Bruder Joe Junior war in diesen Jahren der eigentliche Kronprinz der Familie. Er war sportlich, selbstsicher, ehrgeizig und entsprach viel stärker dem Bild, das mein Vater von einem zukünftigen politischen Führer hatte. Joe sollte einmal Großes leisten, vielleicht Präsident werden. Vielleicht das schaffen, was irisch-katholischen Familien in Amerika lange verwehrt geblieben war, ganz oben anzukommen. Ich stand neben ihm, nicht ohne Begabung, aber weniger eindeutig, weniger gesund, weniger geplant. Zwischen Joe und mir lag Liebe, aber auch Konkurrenz. In einer normalen Familie hätte ein älterer Bruder einfach älter sein dürfen. Bei uns wurde daraus ein Maßstab. Wenn Joe gewann, musste ich reagieren. Wenn ich spöttelte, war das manchmal meine Verteidigung. Ich lernte früh, mit Worten schneller zu sein, wenn ich körperlich nicht immer mithalten konnte. Humor wurde zu einer Waffe, Scham wurde zu einem Schutzschild. Meine Schulzeit führte mich durch mehrere Einrichtungen, darunter die Choate School in Connecticut. Dort war ich nicht der bravste Schüler. Ich war intelligent, aber nicht immer fleißig. Ich konnte lesen, beobachten und Menschen einschätzen, doch ich interessierte mich nicht dafür, ein Musterschüler nach fremden Erwartungen zu sein. Ich gründete mit anderen eine kleine Gruppe, die sich scherzhaft gegen Autoritäten stellte. Schon damals reizte mich das Spiel mit Regeln. Nicht blind brechen, sondern prüfen, wie ernst sie wirklich gemeint waren. Trotz aller Nachlässigkeit entwickelte ich ein starkes Interesse an Geschichte, Politik und Weltgeschehen. Ich las Zeitungen, verfolgte internationale Krisen und begann zu verstehen, dass Macht nicht nur in Familien ausgeübt wird, sondern zwischen Staaten, Ideologien und Armeen. Während andere Schüler ihre Zukunft vielleicht noch als private Laufbahn betrachteten, wurde mir langsam bewusst, dass die Welt größer und gefährlicher war als die Sportplätze und Schlafsäle unserer Schulen. Mein Vater blieb dabei eine übermächtige Figur. Er förderte uns, aber er forderte auch. Für ihn war das Leben eine Rangliste. Zweiter Platz war beinahe Niederlage. Diese Haltung konnte kalt wirken, doch sie prägte uns alle. Sie machte uns ehrgeizig, widerstandsfähig und manchmal unfähig, Schwäche ehrlich zu zeigen. Ich war also kein geradliniger Held meiner Jugend. Ich war krank und ehrgeizig, privilegiert und unsicher, charmant und nachlässig, im Schatten meines Bruders und doch aufmerksam genug, um aus diesem Schatten zu lernen. Noch war Joe derjenige, auf den sich die großen Hoffnungen richteten. Aber ich begann, meine eigene Stärke zu entdecken. Nicht die Kraft des Körpers, sondern die Fähigkeit, Menschen für mich zu gewinnen, Situationen zu lesen und selbst dann leicht zu wirken, wenn das Leben schwer war. Nach Choate führte mein Weg nach Harvard. Ich kam nicht als fertiger Gelehrter dorthin und ich war auch dort nicht plötzlich der disziplinierte Musterschüler, den sich manche vielleicht gewünscht hätten. Aber Harvard gab mir etwas, das für mein späteres Leben entscheidend wurde. Zugang zu Geschichte, Politik, internationalen Fragen und zu Menschen, die glaubten, eines Tages selbst Einfluss auf die Welt nehmen zu können. Ich studierte in einer Zeit, in der Europa immer unruhiger wurde. Die 1930er Jahre waren geprägt von Wirtschaftskrise, Faschismus, Nationalsozialismus, Aufrüstung und der wachsenden Frage, ob ein neuer Krieg bevorstand. Adolf Hitler hatte Deutschland verändert, Italien stand unter Mussolini, Spanien wurde vom Bürgerkrieg zerrissen und Großbritannien sowie Frankreich versuchten lange, den Frieden durch Nachgeben zu bewahren. Diese Politik nannte man Appeasement. Für viele klang sie vernünftig, für andere war sie gefährliche Selbsttäuschung. Durch meinen Vater bekam ich einen besonderen Blick auf diese Welt. Joseph P. Kennedy wurde 1938 amerikanischer Botschafter in Großbritannien. Dadurch hielt ich mich wiederholt in Europa auf und beobachtete aus nächster Nähe, wie Diplomaten, Politiker und Journalisten über Krieg und Frieden sprachen. Ich sah nicht nur Schlagzeilen. Ich sah Angst, Unsicherheit und die Schwierigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen, wenn alle Möglichkeiten schlecht wirken. London beeindruckte mich. Großbritannien war ein altes Weltreich, aber es stand unter Druck. Viele Menschen erinnerten sich noch an die Schrecken des Ersten Weltkriegs und wollten um fast jeden Preis einen neuen Krieg vermeiden. Ich verstand diese Sehnsucht nach Frieden. Aber ich begann auch zu begreifen, dass Frieden nicht nur durch Wunschdenken gesichert wird. Wenn ein aggressiver Gegner immer weiter fordert, kann Nachgeben ihn nicht besänftigen, sondern ermutigen. Diese Fragen beschäftigten mich so stark, dass ich meine Abschlussarbeit in Harvard über Großbritanniens Haltung gegenüber Deutschland schrieb. Ich untersuchte, warum England so schlecht auf die Bedrohung vorbereitet war und warum es so lange zögerte, Hitlers Gefahr klar zu erkennen. Aus dieser Arbeit entstand später mein Buch Why England Slept, das 1940 veröffentlicht wurde. Der Titel spielte auf Winston Churchills Werk While England Slept an. Für mich war dieses Buch mein erster öffentlicher Schritt in die Welt politischer Analyse. Natürlich half mir mein Familienname. Ohne die Kennedys, ohne die Kontakte meines Vaters, ohne Geld und Förderung wäre mein Weg schwieriger gewesen, das wusste ich. Aber ich lernte zugleich, dass ein Name allein nicht genügt. Wer über Weltpolitik sprechen will, muss lesen, reisen, zuhören und die eigenen Illusionen verlieren. Europa nahm mir manche einfache Vorstellung. Ich sah, dass Demokratien langsam, uneinig und müde sein können. Ich sah, dass Diktatoren Entschlossenheit vortäuschen und damit ganze Kontinente einschüchtern können. Als 1939 der Zweite Weltkrieg begann, war ich kein Soldat und noch kein Politiker. Aber ich war nicht mehr nur der kränkliche Junge aus einer reichen Familie. Ich hatte gesehen, wie schnell Geschichte kippen kann. Ich verstand nun besser, dass Macht, Mut und Urteilskraft nicht abstrakte Begriffe sind. Sie entscheiden darüber, ob Länder überleben. Harvard gab mir Bildung. Europa gab mir Ernst. Und der Krieg, der nun begann, würde aus politischen Gedanken bald persönliche Prüfungen machen. Als der Zweite Weltkrieg näher an Amerika heranrückte, war mir klar, dass auch mein Leben nicht außerhalb dieser Geschichte stehen würde. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 traten die Vereinigten Staaten endgültig in den Krieg ein. Für viele junge Männer meiner Generation wurde der Dienst zur Pflicht, zur Prüfung und manchmal auch zur Bühne. In meiner Familie war Mut keine private Angelegenheit. Er wurde erwartet. Mein Gesundheitszustand machte den Weg nicht einfach. Mein Rücken war angeschlagen. Mein Körper war nie so zuverlässig gewesen, wie ich ihn gern gezeigt hätte. Doch ich wollte dienen. Schließlich kam ich zur Marine. Ich wurde nicht der stärkste Mann, nicht der gesündeste, nicht der geborene Soldat. Aber ich hatte etwas, das im Krieg zählt. Den Willen, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man Angst hat. Ich wurde Kommandant eines Patrouillentorpedobootes, der PT-109. Diese Boote waren klein, schnell, aus Holz gebaut und für gefährliche Einsätze im Pazifik bestimmt. Sie sollten japanische Schiffe angreifen, nachts operieren, aufklären und sich in Gewässern bewegen, in denen ein Fehler tödlich sein konnte. Der Krieg im Pazifik war anders als die politischen Debatten, die ich in Harvard und Europa verfolgt hatte. Hier roch Geschichte nach Treibstoff, Salzwasser, Schweiß und brennendem Holz. In der Nacht vom 1. auf den 2. August 1943 war PT-109 in den Salomonen unterwegs. Die Dunkelheit war dicht, die Lage unübersichtlich. Plötzlich tauchte der japanische Zerstörer Amagiri auf. Unser kleines Boot hatte gegen ein solches Schiff keine Chance. Der Zerstörer rammte PT-109 und schnitt es praktisch entzwei. Zwei meiner Männer starben sofort. Der Rest von uns kämpfte im Wasser ums Überleben. Ich war verletzt, aber ich wusste, dass jetzt kein Rang, kein Familienname und kein politischer Traum zählte. Nur die Männer zählten, die noch lebten. Wir klammerten uns an Wrackteile, sammelten uns und versuchten, nicht in Panik zu geraten. Einer meiner Männer, Patrick McMahon, war schwer verbrannt. Ich zog ihn mit mir durchs Wasser, indem ich den Riemen seiner Schwimmweste mit den Zähnen hielt. Stundenlang schwammen wir zu einer kleinen Insel. Jeder Meter war Schmerz. Aber aufgeben hätte bedeutet, Männer zurückzulassen. Die Insel bot kaum Schutz, kein Wasser, kaum Nahrung, keine Sicherheit. Wir mussten weiter nach Hilfe suchen. Schließlich gelang es, über einheimische Inselbewohner und australische Küstenbeobachter eine Nachricht hinauszubringen. Berühmt wurde später die Botschaft, die in eine Kokosnuss geritzt wurde. Sie half, unsere Rettung möglich zu machen. Nach mehreren Tagen wurden wir gefunden. Aus dieser Geschichte wurde später ein Teil meines öffentlichen Bildes. Ich erhielt Auszeichnungen und PT-109 wurde zu einem Symbol für Mut und Führungsstärke. Doch für mich blieb die Erinnerung komplizierter. Ich dachte an die Männer, die nicht zurückkamen. Ich dachte daran, wie dünn die Grenze zwischen Heldentum und Tod wirklich ist. Niemand plant, ein Held zu werden. Man gerät in eine Lage, in der andere Menschen auf einen angewiesen sind. Der Krieg veränderte mich. Er nahm mir Illusionen, aber er gab mir auch eine andere Art von Ernst. Ich hatte Weltpolitik gelesen, beobachtet und analysiert. Nun hatte ich erlebt, was Entscheidungen in der Wirklichkeit bedeuten. Junge Männer im Wasser, Feuer in der Nacht und die Pflicht, weiterzuschwimmen. Nach dem Krieg kam ich als Überlebender zurück, aber nicht als unversehrter Mensch. PT-109 hatte meinen Rücken weiter beschädigt, Krankheiten begleiteten mich noch immer und doch hatte sich mein öffentliches Bild verändert. Ich war nicht mehr nur Jack Kennedy, der zweite Sohn einer reichen Familie. Ich war ein Marineoffizier, ein Mann, der im Pazifik Verantwortung getragen hatte, ein Kriegsheimkehrer mit einer Geschichte, die sich erzählen ließ. Doch der entscheidende Einschnitt für meine politische Zukunft kam nicht durch meinen eigenen Ruhm, sondern durch den Tod meines Bruders. Joseph Junior, der älteste Sohn, der große Hoffnungsträger meines Vaters, starb 1944 im Krieg. Er flog eine gefährliche Mission über Europa, bei der sein Flugzeug explodierte. Mit ihm starb der Plan, den mein Vater lange im Kopf getragen hatte. Joe sollte der Kennedy werden, der ganz nach oben kam. Joe sollte vielleicht Präsident werden. Nun war er tot. In unserer Familie bedeutete Verlust selten Stillstand. Trauer war da, aber sie verwandelte sich schnell in Auftrag. Mein Vater richtete seinen Blick nun stärker auf mich. Ich war nicht Joe. Ich war kränker, ironischer, weniger direkt, vielleicht auch schwerer zu formen. Aber ich war der nächste Sohn, der die politische Bühne betreten konnte. Ob ich das wollte oder ob es mir zugeschoben wurde, lässt sich nicht sauber trennen. In der Kennedy-Familie waren persönliche Wünsche und familiäre Erwartungen selten voneinander getrennt. Nach dem Krieg arbeitete ich zunächst journalistisch. Ich berichtete unter anderem von der Gründung der Vereinten Nationen in San Francisco und von politischen Entwicklungen in Europa. Diese Zeit half mir, die Welt nach 1945 zu verstehen. Der Krieg war vorbei, aber der Frieden war nicht einfach. Europa lag in Trümmern, die Sowjetunion wurde zur neuen Macht und Amerika trat endgültig aus der Rolle eines entfernten Beobachters heraus. Weltpolitik war nun amerikanische Verantwortung. 1946 bot sich in Massachusetts die Gelegenheit für eine Kandidatur zum Repräsentantenhaus. Der 11. Kongresswahlbezirk, zu dem Teile Bostons gehörten, wurde frei. Meine Familie setzte alles in Bewegung. Geld, Kontakte, Organisation, Zeitungen, Veranstaltungen, Helfer, die Kennedy-Maschine begann zu laufen. Mein Vater verstand Wahlkampf als strategische Operation. Man überließ nichts dem Zufall. Ich musste lernen, Menschen nicht nur aus der Ferne zu beobachten, sondern ihnen direkt gegenüberzutreten. Fabrikarbeiter, Veteranen, Familien, irisch-katholische Wähler, lokale Politiker, Gewerkschaften, Nachbarschaften. Sie alle wollten nicht nur einen Namen hören. Sie wollten den Eindruck haben, dass ich ihre Welt verstand. Ich war reich, aber ich durfte nicht fernwirken. Ich war jung, aber ich musste zuverlässig erscheinen. Ich war ein Kennedy, aber ich musste Jack werden. Der Wahlkampf war anstrengend. Ich schüttelte Hände, hielt Reden, besuchte Veranstaltungen und erzählte meine Geschichte. PT109 half mir, weil sie Mut und Führungsfähigkeit zeigte. Mein Familienname half mir, weil er Türen öffnete, aber am Ende musste ich selbst vor den Menschen stehen. Ich lernte, dass Politik nicht nur aus Ideen besteht. Sie besteht aus Blicken, Stimmen, Erinnerungen, Versprechen und dem Gefühl, dass jemand auf der eigenen Seite steht. Im November 1946 wurde ich in das Repräsentantenhaus gewählt. Ich war 29 Jahre alt. Damit begann meine eigentliche politische Laufbahn. Ich trat nicht als großer Redner in die Geschichte ein, nicht sofort als nationaler Führer. Ich begann als junger Abgeordneter aus Massachusetts, getragen von Familie, Kriegserfahrung, Ehrgeiz und einem Land, das nach dem Sieg eine neue Richtung suchte. Der Tod meines Bruders hatte eine Tür geöffnet, die ursprünglich nicht für mich bestimmt war. Nun stand ich hindurch. Und von diesem Moment an musste ich beweisen, dass ich nicht nur der Ersatz für Joe war, sondern ein eigener politischer Mann. Nach meinem Einzug ins Repräsentantenhaus im Jahr 1947 begann ich, Washington kennenzulernen. Die Hauptstadt war kein Ort reiner Ideale. Sie war ein Raum aus Ausschüssen, Absprachen, Machtgruppen, Zeitungen, Loyalitäten und kleinen Schritten. Wer dort etwas erreichen wollte, musste Geduld haben. Ich war jung, ehrgeizig und oft noch vorsichtig. Ich beobachtete viel, sprach nicht immer am lautesten, aber ich lernte, wie Politik wirklich funktionierte. Meine ersten Jahre im Kongress standen im Zeichen der Nachkriegszeit. Amerika war zur Weltmacht geworden. Europa musste wieder aufgebaut werden. Der Kalte Krieg begann und die Sowjetunion wurde zum großen Gegenspieler. Innenpolitisch ging es um Arbeiter, Veteranen, Wohnraum, Wirtschaft und die Frage, wie stark der Staat in das Leben der Menschen eingreifen sollte. Ich vertrat Massachusetts, also einen Staat mit Arbeitern, Häfen, Städten, katholischen Gemeinden, Universitäten und alter politischer Tradition. Ich musste lernen, diese verschiedenen Stimmen zusammenzuhalten. Doch das Repräsentantenhaus war für mich nicht das Ende. 1952 kandidierte ich für den Senat gegen Henry Cabot Lodge Jr., einen bekannten Republikaner aus einer alten, vornehmen Familie. Der Wahlkampf war hart. Meine Familie arbeitete mit voller Kraft. Meine Mutter und meine Schwestern traten bei Veranstaltungen auf. Mein Vater half mit Geld und Strategie und ich reiste ununterbrochen durch Massachusetts. Der Gegensatz war deutlich. Lodge stand für die alte protestantische Elite, ich für eine jüngere, irisch-katholische, ehrgeizige Generation. Am Ende gewann ich. Ein Jahr später, 1953, heiratete ich Jacqueline Bouvier. Jackie war gebildet, elegant, sprachgewandt und brachte eine ganz eigene Ausstrahlung mit. Unsere Ehe wurde später zu einem Teil meines öffentlichen Bildes. Jung, stilvoll, kultiviert, modern. Doch hinter diesem Bild gab es auch Schwierigkeiten, Krankheit, Abstand und Belastung. Politik verschlingt Zeit und öffentliche Rollen sind selten so einfach, wie sie auf Fotos erscheinen. Meine Gesundheit blieb ein verborgenes Thema. Ich litt unter schweren Rückenproblemen und anderen Beschwerden. 1954 musste ich mich einer riskanten Rückenoperation unterziehen. Die Lage war so ernst, dass ich zeitweise dem Tod nahe war. Während der langen Erholung arbeitete ich an einem Buchprojekt, das später unter dem Titel Profiles in Courage erschien. Darin ging es um Senatoren, die in entscheidenden Momenten gegen Druck, Parteiinteressen oder öffentliche Meinung handelten. Das Buch erschien 1956 und wurde ein wichtiger Teil meines politischen Aufstiegs. Später erhielt es den Pulitzer-Preis. Es zeigte mich nicht nur als jungen Politiker, sondern als Mann mit historischem Bewusstsein, als jemand, der Mut nicht nur auf dem Schlachtfeld suchte, sondern auch in der Politik. Natürlich wurde über die Entstehung des Buches und die Mitarbeit meines Beraters Theodor Sorensen diskutiert. Aber politisch wirkte es stark. Es gab meinem Namen Gewicht. 1956 rückte ich auf der Democratic National Convention erstmals national sichtbar in den Vordergrund. Ich wurde als möglicher Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten gehandelt. Ich verlor diese Auswahl, aber die Niederlage schadete mir kaum. Im Gegenteil. Viele Amerikaner sahen mich zum ersten Mal als jungen, charmanten Politiker mit Zukunft. Aus dem kränklichen Jungen aus Brookline, aus dem Bruder im Schatten von Joe, aus dem Kriegsveteranen und Abgeordneten wurde nun ein nationaler Hoffnungsträger. Ich wusste, dass der nächste Schritt größer sein würde. Der Senat war nicht mein Endpunkt. Die Präsidentschaft, einst der Traum meines Vaters für meinen Bruder, rückte nun in meine eigene Reichweite. Im Jahr 1960 trat ich an, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ich war jung, katholisch, Senator aus Massachusetts und für viele noch immer ein Risiko. Amerika hatte noch nie einen katholischen Präsidenten gewählt. Manche fragten offen, ob ich im Weißen Haus dem Papst mehr verpflichtet wäre als der Verfassung. Andere zweifelten an meiner Erfahrung, an meinem Alter, an meiner Gesundheit. Doch ich wusste, wenn ich warten würde, bis alle Zweifel verschwunden waren, würde der richtige Augenblick nie kommen. Die Demokratische Partei war nicht leicht zu gewinnen. Es gab erfahrene Männer, alte Machtgruppen, regionale Interessen und Politiker, die glaubten, ich sei zu jung für das höchste Amt. Aber meine Familie und mein Team arbeiteten präzise. Wir organisierten Vorwahlen, sammelten Delegierte, bauten Kontakte auf und zeigten, dass meine Kandidatur nicht nur aus Charme bestand. Ich musste beweisen, dass ich Wahlen gewinnen konnte. Ein wichtiger Moment war die Vorwahl in West Virginia. Der Staat war überwiegend protestantisch und viele glaubten, ein Katholik könne dort nicht bestehen. Ich stellte mich der Frage offen. Ich sagte den Menschen, dass meine Religion meine private Überzeugung sei, aber meine Pflicht als Präsident der Verfassung und dem Volk gelten würde. Als ich West Virginia gewann, verlor das katholische Thema viel von seiner zerstörerischen Kraft. Nicht ganz, aber genug, um weiterzugehen. Auf dem Parteitag der Demokraten in Los Angeles wurde ich im Juli 1960 zum Präsidentschaftskandidaten nominiert. Als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten wählte ich Lyndon B. Johnson aus Texas. Das war keine einfache persönliche Entscheidung, sondern eine politische. Johnson brachte Erfahrung im Senat, Einfluss im Süden und ein Gewicht mit, das mir helfen konnte, ein gespaltenes Land zu erreichen. Politik verlangt manchmal Bündnisse mit Menschen, die nicht aus der eigenen Welt stammen. Mein Gegner war Richard Nixon, der republikanische Vizepräsident unter Dwight D. Eisenhower. Nixon war erfahren, klug, hartnäckig und kannte Washington besser als ich. Er war kein leichter Gegner. Er konnte auf 8 Jahre republikanische Regierung verweisen, auf Stabilität, Antikommunismus und außenpolitische Erfahrung. Ich dagegen musste zeigen, dass Amerika eine neue Generation brauchte. Der Wahlkampf wurde zu einem Kampf um Bilder, Stimmen und Zukunftsgefühle. Zum ersten Mal spielten Fernsehdebatten eine entscheidende Rolle. In der ersten Debatte wirkte ich vor der Kamera ruhig, konzentriert und frisch. Nixon war nach einer Krankheit erschöpft, schlecht geschminkt und wirkte blasser. Viele Radiohörer fanden ihn überzeugend, aber viele Fernsehzuschauer sahen in mir den stärkeren Auftritt. Das Fernsehen veränderte Politik. Ein Kandidat musste nicht nur sprechen, sondern wirken. Ich sprach von einer neuen Grenze, der New Frontier. Damit meinte ich nicht nur Raumfahrt oder Technik, sondern auch Bürgerrechte, Bildung, Armut, nationale Stärke und die Verantwortung Amerikas in der Welt. Der Kalte Krieg verlangte Entschlossenheit, aber auch Klugheit. Ich wollte zeigen, dass Jugend keine Schwäche sein musste, sondern Energie bedeuten konnte. Die Wahl am 8. November 1960 wurde äußerst knapp. Am Ende gewann ich gegen Nixon und wurde der jüngste gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Ich war 43 Jahre alt. Mein Sieg war historisch. Der erste Katholik im Weißen Haus, ein Mann einer neuen Generation, getragen von Hoffnung, Medienmacht, Familienorganisation und einem Land, das zwischen Angst und Aufbruch stand. Doch ein Wahlsieg ist noch keine Präsidentschaft. Er öffnet nur die Tür. Dahinter warteten Kuba, Berlin, Bürgerrechte, Atomwaffen, Erwartungen und Fehler. Ich hatte gewonnen. Jetzt musste ich regieren. Am 20. Januar 1961 wurde ich als 35. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Es war ein kalter Tag in Washington, aber die Bilder wirkten warm. Ein junger Präsident, eine elegante First Lady, eine neue Generation im Zentrum der Macht. Ich wusste, dass diese Bilder wichtig waren. Politik besteht nicht nur aus Gesetzen und Entscheidungen. Sie besteht auch aus Symbolen. Und an diesem Tag sollte Amerika sehen, dass etwas Neues begann. In meiner Antrittsrede sprach ich von Verantwortung, Opferbereitschaft und Freiheit. Der Satz, der später am stärksten blieb, lautete sinngemäß: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land tun könnt. Ich wollte damit nicht nur Pathos erzeugen, ich wollte eine Haltung beschreiben. Die Vereinigten Staaten standen im Kalten Krieg, die Welt war geteilt und Freiheit war kein bequemes Erbe. Sie musste verteidigt, erneuert und glaubwürdig gemacht werden. Mein Programm nannte ich die New Frontier, die neue Grenze. Diese Grenze lag nicht mehr im Westen Amerikas, wie im 19. Jahrhundert. Sie lag in Wissenschaft, Bildung, Bürgerrechten, Armut, Raumfahrt und internationaler Verantwortung. Ich wollte, dass Amerika nicht selbstzufrieden wurde. Ein reiches Land durfte sich nicht damit begnügen, stärker als andere zu sein. Es musste besser werden. Doch die Wirklichkeit wartete nicht höflich. Schon im April 1961 kam die erste große Krise, die Invasion in der Schweinebucht auf Kuba. Der Plan war noch unter Eisenhower vorbereitet worden. Exilkubaner sollten mit amerikanischer Unterstützung Fidel Castro stürzen. Ich genehmigte die Operation, aber sie scheiterte katastrophal. Die Landung misslang, die erwartete Erhebung auf Kuba blieb aus und die Welt sah einen jungen Präsidenten, der gleich zu Beginn eine schwere Niederlage erlebte. Ich übernahm öffentlich die Verantwortung. Innerlich aber lernte ich eine harte Lektion. Berater können irren, Geheimdienste können Wunschdenken liefern und ein Präsident darf sich nicht von militärischen Plänen treiben lassen, die politisch nicht zu Ende gedacht sind. Die Schweinebucht machte mich vorsichtiger. Sie zeigte mir, dass Stärke ohne Urteilskraft gefährlich ist. Im selben Jahr traf ich in Wien auf Nikita Chruschtschow, den Führer der Sowjetunion. Es war ein schwieriges Treffen. Chruschtschow war erfahren, hart und wollte prüfen, ob ich schwach war. Ich merkte, dass Jugend auf der Weltbühne nicht nur Hoffnung bedeutet, sondern auch Angriffsfläche. Kurz darauf verschärfte sich die Lage in Berlin. Im August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Familien wurden getrennt, Straßen zerschnitten. Eine Stadt wurde zum sichtbaren Symbol der Teilung Europas. Gleichzeitig wollte ich Amerika nach vorne richten. Im Mai 1961 erklärte ich vor dem Kongress das Ziel, noch vor Ende des Jahrzehnts einen Elch den Menschen auf den Mond zu bringen und sicher zur Erde zurückzubringen. Das war kühn, teuer und technisch gewaltig. Aber es war mehr als Raumfahrt. Es war ein Zeichen im Wettlauf der Systeme. Wenn die Sowjetunion mit Sputnik und Juri Gagarin vorgelegt hatte, musste Amerika zeigen, dass es nicht zurückblieb. Auch innenpolitisch standen große Fragen vor mir. Die Bürgerrechtsbewegung forderte Gerechtigkeit für schwarze Amerikaner, besonders im Süden. Ich wusste, dass dieses Thema moralisch unausweichlich war, aber politisch gefährlich. Viele Demokraten im Süden standen Reformen feindlich gegenüber. Doch ein Land, das weltweit Freiheit versprach, konnte zu Hause nicht dauerhaft Ungleichheit dulden. Mein erstes Amtsjahr war also kein glatter Aufbruch. Es war eine Prüfung. Hoffnung, Fehler, Druck, Mut und Unsicherheit lagen dicht beieinander. Ich war als Symbol einer neuen Generation ins Weiße Haus gekommen. Nun musste ich lernen, dass ein Präsident nicht an seinen Versprechen gemessen wird, sondern an seinen Entscheidungen in der Krise. Nach der Schweinebucht wusste ich, dass Kuba nicht verschwinden würde. Fidel Castro blieb an der Macht. Und die Sowjetunion sah in der Insel eine Gelegenheit, Amerika direkt herauszufordern. Kuba lag nur rund 150 Kilometer von Florida entfernt. Ein kommunistischer Verbündeter Moskaus vor unserer Küste war für viele Amerikaner unerträglich. Für mich war es eine politische und militärische Gefahr, aber auch eine Prüfung meiner Urteilskraft. Im Oktober 1962 erhielt ich Luftaufnahmen, die alles veränderten. Amerikanische Aufklärungsflugzeuge hatten sowjetische Raketenstellungen auf Kuba entdeckt. Diese Raketen konnten amerikanische Städte erreichen. Plötzlich stand nicht mehr nur eine ferne Krise im Raum, sondern die Möglichkeit eines Atomkriegs. Ich wusste, dass jede Entscheidung Folgen haben konnte, die niemand mehr zurückholen würde. Viele meiner Berater drängten zu einem Luftangriff. Die Raketen müssten zerstört werden, bevor sie einsatzbereit seien. Militärisch klang das entschlossen, politisch aber war es gefährlich. Was, wenn sowjetische Soldaten starben? Was, wenn Moskau in Berlin antwortete? Was, wenn aus einem Angriff auf Kuba ein Krieg zwischen den Supermächten wurde? Ich hatte die Fehler der Schweinebucht nicht vergessen. Diesmal wollte ich nicht in eine Entscheidung hineingedrängt werden, nur weil sie stark aussah. Ich entschied mich für eine Seeblockade, die wir offiziell Quarantäne nannten. Sowjetische Schiffe sollten daran gehindert werden, weiteres militärisches Material nach Kuba zu bringen. Gleichzeitig hielten wir den Druck hoch, ohne sofort zu bombardieren. Es war ein gefährlicher Mittelweg. Zu schwach durfte ich nicht wirken. Zu hart durfte ich nicht handeln. Die Welt beobachtete jeden Satz, jede Bewegung, jedes Schiff. Die Tage der Kuba-Krise waren die gefährlichsten meiner Präsidentschaft. Nikita Chruschtschow und ich standen einander gegenüber, aber zwischen uns lag mehr als persönlicher Wille. Es lagen Militärs, Bündnisse, Ideologien, verletzter Stolz und Atomwaffen zwischen uns. Ein Fehler, ein Missverständnis, ein übernervöser Kommandant hätte genügt. In diesen Tagen spürte ich deutlicher als je zuvor, was Macht bedeutet. Nicht tun zu können, was man will, sondern verhindern zu müssen, was niemand überleben würde. Schließlich kam ein Ausweg zustande. Die Sowjetunion zog ihre Raketen aus Kuba ab. Die Vereinigten Staaten versprachen, Kuba nicht zu überfallen. Außerdem wurden später amerikanische Jupiter-Raketen aus der Türkei abgezogen, auch wenn dieser Teil nicht sofort öffentlich im Mittelpunkt stand. Die Krise endete ohne Atomkrieg. Viele nannten es einen Sieg. Für mich war es vor allem eine Erleichterung. Ein Sieg, bei dem Millionen Tote möglich gewesen wären, fühlt sich anders an als Triumph. Berlin blieb dennoch der andere Brennpunkt des Kalten Krieges. Seit dem Bau der Mauer 1961 war die Stadt zum steinernen Symbol der Teilung geworden. West-Berlin lag wie eine Insel im kommunistischen Machtbereich. Für die Menschen dort war Freiheit keine abstrakte Idee. Sie war eine Grenze aus Beton, Stacheldraht und Wachposten. Im Juni 1963 reiste ich nach West-Berlin. Die Begeisterung der Menschen war überwältigend. Ich sah in ihren Gesichtern nicht nur Dankbarkeit, sondern Trotz. Sie lebten an der Frontlinie der Geschichte und wollten hören, dass Amerika sie nicht vergessen hatte. Vor dem Rathaus Schöneberg sagte ich die Worte, die bleiben sollten. Ich bin ein Berliner. Dieser Satz war mehr als Rhetorik. Er bedeutete: Eure Freiheit ist unsere Freiheit. Eure Stadt ist nicht allein. Nach Kuba hatte ich gelernt, wie nah die Welt am Abgrund stehen konnte. In Berlin wollte ich zeigen, dass Entschlossenheit nicht immer Angriff bedeutet. Manchmal bedeutet sie, standzuhalten. Kuba und Berlin prägten mein Bild als Präsident stärker als fast alles andere. Ich war jung ins Amt gekommen. Doch diese Krisen machten mich älter. Sie lehrten mich, dass Mut nicht im lauten Ruf nach Krieg liegt. Mut kann auch heißen, im entscheidenden Moment langsamer zu handeln als andere fordern, weil die Zukunft der Welt davon abhängt. Im November 1963 reiste ich nach Texas. Es war eine politische Reise, aber keine gewöhnliche. Texas war wichtig für die Wahl von 1964 und innerhalb der Demokratischen Partei gab es Spannungen. Lyndon B. Johnson stammte aus Texas, doch auch dort war nicht alles sicher. Ich wollte Präsenz zeigen, Spenden sammeln, Parteifreunde zusammenführen und den Menschen das Bild eines Präsidenten geben, der zuversichtlich in die Zukunft blickte. Am 22. November 1963 fuhr ich in Dallas in einer offenen Limousine durch die Stadt. Neben mir saß Jacqueline. Vor uns saßen Gouverneur John Connolly und seine Frau Nellie. Die Sonne schien. Menschen standen an den Straßen, winkten, riefen, lächelten. Nach den Krisen der vergangenen Jahre, nach Kuba, Berlin und den Kämpfen um Bürgerrechte, wirkte dieser Moment fast leicht. Politik braucht solche Bilder. Nähe, Vertrauen, ein Präsident, der sich zeigt. Dann fielen die Schüsse. In Dealey Plaza wurde ich getroffen. Was eben noch Bewegung, Menge und Licht gewesen war, wurde in Sekunden zu Chaos. Gouverneur Connolly wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Wagenkolonne raste zum Parkland Memorial Hospital. Ärzte kämpften um mein Leben, aber es war vorbei. Um 13 Uhr Ortszeit wurde ich für tot erklärt. Ich war 46 Jahre alt. Noch am selben Tag wurde Lyndon B. Johnson an Bord der Air Force One als Präsident vereidigt. Jacqueline stand neben ihm, noch in dem blutbefleckten Kostüm, das zum unauslöschlichen Bild dieses Tages wurde. Amerika hatte innerhalb weniger Stunden seinen jungen Präsidenten verloren und einen neuen Präsidenten erhalten. So brutal kann Geschichte sein. Sie lässt kaum Zeit für Trauer, bevor sie schon die nächste Entscheidung verlangt. Lee Harvey Oswald wurde als Tatverdächtiger festgenommen. 2 Tage später wurde er selbst von Jack Ruby erschossen. Damit begann nicht nur die offizielle Untersuchung, sondern auch ein Strom von Zweifeln, Fragen und Verschwörungstheorien, der bis heute nicht völlig versiegt ist. Die Warren-Kommission kam später zu dem Ergebnis, dass Oswald allein gehandelt habe. Doch mein Tod wurde mehr als ein Mordfall. Er wurde zu einer offenen Wunde im amerikanischen Gedächtnis. Mein Vermächtnis blieb unvollendet. Ich hatte Bürgerrechte stärker vorangetrieben, aber das große Bürgerrechtsgesetz wurde erst nach meinem Tod unter Johnson verabschiedet. Ich hatte das Ziel gesetzt, einen Menschen auf den Mond zu bringen, aber die Mondlandung erlebte ich nicht mehr. Ich hatte im Kalten Krieg gelernt, dass Stärke und Zurückhaltung zusammengehören, doch auch diese Lehre musste von anderen weitergetragen werden. Nach meinem Tod entstand ein Bild, das größer wurde als meine tatsächliche Amtszeit. Man sprach von Camelot, von Jugend, Glanz, Hoffnung und einem verlorenen Versprechen. Solche Bilder können trösten, aber sie vereinfachen. Ich war kein makelloser Held. Ich machte Fehler. Ich zögerte. Ich täuschte mich. Ich war ehrgeizig, krank, privilegiert und manchmal vorsichtiger, als meine Reden klangen. Aber ich stand in einer gefährlichen Zeit, an einer gefährlichen Stelle und versuchte, Amerika nach vorne zu führen. Vielleicht liegt mein Vermächtnis gerade in dieser Mischung aus Leistung und Möglichkeit. Ich wurde nicht nur an dem gemessen, was ich tat, sondern an dem, was ich noch hätte tun können. Mein Leben begann in Brookline, in einer Familie voller Ehrgeiz, Krankheit, Glaube und Erwartung. Es endete in Dallas, auf offener Straße, vor den Augen der Welt. Und wenn ein Satz bleiben soll, dann vielleicht dieser: Ein Mensch kann sterben. Nationen können aufsteigen und fallen, aber eine Idee lebt weiter. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.